So, wir machen weiter mit einigen Aspekten zum Liebesführerschein, die im letzten Video noch nicht angesprochen wurden oder noch nicht ausführlich. Geht ein bisschen drüber hinaus, aber es sind ganz wichtige, essentielle Dinge, die uns helfen können. Fangen wir mit dem ersten an. Eins der großen Verwirrungen und Irrtümer ist, dass wir glauben, Grenzen auflösen zu müssen. Das stimmt nicht. Wir müssen in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, müssen wir keine Grenzen überschreiten, weder bei mir selber noch bei meinem Gegenüber. Worum es geht, ist Grenzen zu kommunizieren. Das löst das Problem der sogenannten Grenzen. Wenn ich versuche, Grenzen zu überwinden, dann bin ich ja gar nicht bei mir, dann kommuniziere ich nicht, sondern ich bin dabei, etwas zu machen. Ich möchte etwas tun, um einen Zustand zu verändern, in der Hoffnung, dass dann da irgendwas bei rauskommt. Aber es geht ja gar nicht darum, etwas zu ändern, sondern darum, das zu kommunizieren, was da ist. Und wenn Grenzen da sind, dann teile ich die mit. Die Idee, dass durch Grenzüberschreitung mehr Nähe entsteht, ist falsch. Wenn wir Grenzen kommunizieren, entsteht mehr Nähe, ohne unsere Grenzen überschreiten zu müssen. Mit dem Kommunizieren beginnen die sich aufzulösen, weil ich dadurch erfahre, dass ich mit meinen Grenzen angenommen bin. Also, Grenzen sind überhaupt kein Hindernis. Gar nicht. Auch das will nur kommuniziert werden. Zum Thema Wut und Hass ist es wichtig, konkret was zu sagen, wie man damit gut umgehen kann. Da hatte ich auch ein Video zu gemacht, schon einige speziell zu dem Thema, hier nochmal kurz zusammengefasst. Wut und Hass ist das, was quasi zwangsläufig entsteht, wenn Menschen sich in einer Beziehung näher kommen. Einfach weil wir als Gesellschaft und jeder einzelne Mensch in dieser kaputten Gesellschaft so viel Ladung im System angehäuft haben, dass sich das zeigen muss. Und das macht nichts. Das ist einfach nur unsere Lebensenergie. Es geht darum, damit richtig umzugehen. Und richtig umgehen heißt wiederum zu kommunizieren, statt damit etwas zu tun. Tun bedeutet ausagieren oder unterdrücken. Wenn ich also an den Punkt komme, dass ich meinen Partner hasse, wütend bin, ist das ein Zeichen, dass es vorangeht. Das ist nicht ein Zeichen, dass ich den falschen Partner habe oder dass etwas schief geht. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es ist positiv zu sehen. Es geht voran. Beide oder einer kommt an den Kern der Lebenskraft dran. Endlich. Ich kann jetzt das ausagieren, indem ich verbal gewalttätig werde, physisch gewalttätig werde, Sachen kaputt mache oder sogar tätlich werde. Ne? Das ist eine Form, das auszuagieren. Das funktioniert nicht, weil das die Beziehung gefährdet bzw. beendet. Das andere ist ausagieren im Sinne von Distanzherstellung, trennen, weiter weggehen, sich absondern, innerlich oder äußerlich. Das funktioniert auch nicht, weil wir nicht alleine leben können. Wenn wir uns rausbewegen, dann bewegen wir uns auch aus dem Leben raus. Das sind die beiden Bewegungen bei Gefahr. Nur unser Partner ist ja gar keine Gefahr mehr. Es wird einfach nur etwas im Kreislauf, im System angetriggert, was der Körper bereitstellt für eine reale Gefahr. Nur die reale Gefahr gibt es ja gar nicht mehr, weil ich einen Lebenspartner gegenüber habe. Aber diese Vorgänge im Körper, die sind da, um uns vor Gefahr zu schützen. Und als Kind war es gefährlich, wenn wir nicht eine adäquate Bindung bekommen haben. Also kollidiert da was, da kommt dann was zusammen, nämlich der Körper signalisiert massive Gefahr. Aber die Realität, unser Partner stellt keine Gefahr dar, im Normalfall. So, und der Körper will also in Kampf, Flucht oder Tod stellen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht lang gehen, weil es macht keinen Sinn, in diese Defensivkreisläufe zu gehen, wenn doch gar keine reale Bedrohung im Außen da ist. Und ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass mein Partner kein Gewalttäter oder sonst was ist, sondern ein normaler Erwachsener. An der Stelle geht es wiederum darum, statt eben diesem Körper, diesem Sog zu folgen, in das Kommunizieren zu gehen. Also statt ausagieren, wie Angriff, Flucht, Todstellen, geht es darum, es zu kommunizieren. Den Zustand zu kommunizieren. Und ich brauche da keine Begründung liefern. Ich bin wütend auf dich. Ich hasse dich. Und so weiter. Die Mitteilung des Zustandes. Wenn ich ausagiere, dann erfährt der andere nichts. Das ist keine Kommunikation. Wenn ich was kaputt mache in der Wohnung, dann erfährt mein Gegenüber nichts von dem, was in mir los ist. Deswegen kommt es dann nicht zu einer Verbindung und zu einer Transformation. Also es geht ums Mitteilen, wie immer. Tatsächlich ist Wut und Hass dasselbe wie Liebe. Es ist dasselbe, wenn ich sage, ich hasse dich oder ich liebe dich. Es ist dasselbe, weil es dasselbe, das gleiche Maß an Nähe herstellt. Es spielt keine Rolle, was inhaltlich läuft, was der Inhalt unserer Ebenen ist, ob das gut oder schlecht ist. Das ist nur für sozusagen unreife Menschen relevant. Worum es im Kern geht, ist nur das Maß von Nähe, was hergestellt wird und der Ausmaß von Durchfluss. Wasserdurchfluss fließt, ist irrelevant, ob das Hass ist, Liebe, Verzweiflung, Bedürfnisse, Freude, Glück, das ist alles zweitrangig. Es geht um den Stromfluss und der und das Ausmaß davon wird definiert, welche Ebenen von ehrlich Mitteilen ich erreiche. Das ist das, was uns glücklich macht, was Erfüllung bringt. Das ist eine Erfüllung jenseits von tollen Zuständen. Das ist eine Erfüllung jenseits von einer glücklichen Partnerschaft. Ich kann eine total katastrophale Partnerschaft haben und trotzdem erfüllt sein, solange der Austausch läuft. Und der Austausch wird dazu führen, zwangsläufig, wenn ich das so mache, dass auch auf der relativen Ebene was ganz Wunderbares dabei rauskommt. Nur wenn ich das als Bedingung mache, wenn ich das als Ziel habe, dann klappt das nicht, dann sitze ich in der Falle. Beziehung hat nichts mit guten Zuständen zu tun, überhaupt gar nicht, sondern mit Energiefluss. Das Mittel dazu, ehrliches Mitteilen, auch inzwischen bekannt. Und an der Stelle möchte ich nochmal die Tricks des alten Systems ein bisschen beleuchten, wie wir das ehrliche Mitteilen missbrauchen können, um das ehrliche Mitteilen zu verhindern. Alles, was das Abwehrsystem in die Finger bekommen kann, nutzt es, um sich sozusagen zu stabilisieren, auch das Konzept des ehrlichen Mitteilens. Also, was passiert? Jemand möchte das anwenden und ist vielleicht nicht ganz bewusst über die eigenen Vorgänge. Und dann wird, ohne dass derjenige das merkt, benutzt er das oder kann das ehrliche Mitteilen benutzen, um das ehrliche Mitteilen zu verhindern. Das heißt, um den wirklichen Kontakt zu verhindern. So, wie kann denn das jetzt gehen? Das kann zum Beispiel so laufen, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, es gibt viele Beispiele, dass ich verlange, dass mein Partner das genau auch so macht und vor allem korrekt macht. Und wenn er das nicht macht, ist alles doof und dann trenne ich mich. Ja, im Extremfall, mein Partner kann kein ehrliches Mitteilen machen, also trenne ich mich, ist nicht mein richtiger Partner. Das wäre sozusagen das Extremste davon. Da wird das als Konzept benutzt, wie ich eine Beziehung herstellen und was dann dabei rauskommen soll. Das hat aber gar nichts mit dem ehrlichen Mitteilen zu tun. Und bei diesen Vorgängen geht es immer darum, dass es um etwas im Außen geht und es geht darum, ein bestimmtes Gefühl wegzubügeln. Ich kann auch das Konzept ehrliches Mitteilen nutzen, um zum Beispiel ein Gefühl von Hilflosigkeit wegzubügeln, indem ich verlange, dass mein Partner das auch macht, damit wir in einen Austausch kommen und damit ich mich dann nicht so hilflos und ohnmächtig fühlen muss. Zum Beispiel. Aber das, was im Kern da ist, wird ja nicht mitgeteilt. Also das ist ein Konzept, was der Kopf dann nutzt, um den emotionalen Austausch zu verhindern. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich selber das perfekt machen will. Das geht so in Richtung Namen-Autonomie-Typ. Wenn ich also das nutze für meine eigene Performance und glaube, wenn ich das perfekt und richtig mache, dass dann irgendwas rauskommt. Auch dann bin ich nicht am Kern. Der Kern ist vielleicht das Bedürfnis nach Authentizität. Und statt also mich authentisch mitzuteilen, versuche ich über das Konzept ehrliches Mitteilen eine Performance abzuliefern. Also, das sind so Beispiele. Und am Anfang ist das so, wir müssen uns da einfach rantasten, nach und nach. Dann eine wichtige Sache ist, dass Informationslücken im Kontakt, die werden immer mit Projektionen gefüllt. Das heißt, wir müssen aufpassen in Bereichen oder an Stellen oder Momenten, wo wir nicht genug Informationen haben. Weil solche Lücken füllt das System immer mit altem Blödsinn, mit alten Erfahrungen, die nicht gut waren. Und jetzt ein ganz pragmatisches Beispiel ist, man läuft vielleicht abends im Halbdunkel durch einen Park und man sieht dann irgendeine Gestalt da langlaufen, so im Halbschatten. Wir wissen nichts über diese Gestalt und das System legt alles Mögliche drüber. Und oft ist es so, oder in der Regel ist es so, dass das was mit Gefahr zu tun hat. Wir wissen gar nichts. Es könnte ein Liebhaber sein, der sich auf seine Liebste freut. Es könnte ein Arzt sein. Es könnte ein Parkwächter sein, der für Sicherheit sorgt. Ja, natürlich, es kann auch vielleicht ein Dieb sein oder sonst was. Aber der Punkt ist, wir wissen es nicht und das Sehen alleine von einer Gestalt stellt an sich keine Gefahr dar, weil die läuft einfach da lang, die geht ja nicht auf uns los. Also, das heißt, wenn wir Informationslücken haben, überall wo Lücken, Leerräume sind, füllen wir die. Und das ist halt auf der Beziehungsebene auch relevant, wenn mein Partner irgendwas sagt oder sich irgendwie bewegt oder wenn da irgendwas ist und wir wissen zum Beispiel die Motivation nicht, wir wissen nicht, was im Partner innen abgelaufen ist. Dann projizieren wir Unsinn drauf und das ist dann problematisch. Und da müssen wir mal gucken, wo, an welcher Stelle fehlen uns Informationen. Und das ist eben ganz oft, wenn zum Beispiel was passiert, worunter wir leiden. Wenn also der Partner irgendwas macht, worunter wir leiden, dann ist die Gefahr, dass wir sofort was da rein projizieren, statt zu fragen, was eigentlich da im Innern los ist oder los war. Je schwieriger und problematischer eine Beziehung ist, desto größer ist das Transformationspotenzial. Warum? Weil je schwieriger und problematischer eine Beziehung ist, desto treffgenauer, desto genauer trifft das den dunklen Fleck in uns. Und dieser dunkle Fleck sorgt ja dafür, dass wir leiden. Dieser dunkle Fleck ist immer etwas, was wir nicht kommunizieren, was in uns keinen Raum hat. Das kann im Mentalen sein, im Emotionalen, im Körperlichen. Und je schwieriger und problematischer eine Beziehung ist, desto präziser zielt das auf diesen schwarzen Fleck, auf diese Lücke in uns. Ja? Und deswegen ist das Transformationspotenzial dann am höchsten. Weil es uns am komplettesten macht, wenn das durchläuft und weil wir dann ganz sind und weil dann auf allen Ebenen die Energie durchfließt und wir dann am erfülltesten und glücklichsten sind. Beziehungen, die leicht sind, die sind natürlich auch schön, aber die haben nicht so viel Transformationspotenzial, weil sie die dunklen Flecken nicht antasten, nicht anrühren. Die werden irgendwann in jedem Fall auch berührt, aber es ist nicht so, nicht wie so mit einem Laserstrahl da drauf. Das heißt, jeder, der in einer schwierigen oder problematischen, extrem problematischen Beziehung ist, der hat eigentlich den größten Diamant vor sich. Und ich rede jetzt natürlich wiederum nicht von Gewalttätern und so weiter, sondern ich rede von normalen Erwachsenen, wo beide ein Interesse an Liebe und Austausch und Beziehung haben. Von solchen Konstellationen rede ich. Und da ist eben das größte Potenzial. Wir leben nicht mit einem Partner, sondern mit einem Beziehungsmuster in Wirklichkeit. Und deswegen können wir Partner gar nicht wechseln. Wir leben nicht mit unserem Partner zusammen. Das glauben wir nur. Wir leben mit einem Beziehungsmuster. Es begegnen sich Beziehungsmuster. Wir können uns auf der Stufe, wo wir sind, gar nicht, noch nicht wirklich als Mensch begegnen. Wir nehmen nicht den Menschen wahr, wie der wirklich ist, sondern wir leben in dieser Beziehungskonstellation, die wir aus der Kindheit mitgebracht haben. Wenn dann Leiden entsteht, dann zeigen wir mit dem Finger nach außen und sagen, mit dem Partner ist was nicht in Ordnung oder mit mir ist was nicht in Ordnung. Und dann kommen wir vielleicht auf die Idee, den Partner zu wechseln. Dann sieht es woanders viel leichter und schöner aus. Dann gehen wir dahin. Aber wir können den Partner nicht wechseln, weil wir nur in Bindungsmustern leben. Das Beziehungsmuster hat sich ja nicht geändert. Sondern wir gehen mit der gleichen Struktur zu einem anderen Menschen. Und wir können ja nicht mit dem Menschen in Beziehung treten, sondern wir können nur ein Beziehungsmuster etablieren. Und wir werden dann, wir wollen oder nicht, dasselbe wiederherstellen. Das können wir so nicht verhindern. Das können wir so nicht anders machen. Wenn wir eine Änderung wollen, müssen wir das mit dem Menschen, der da ist, machen. Und die Änderung bedeutet, dass wir das, was wir zurückhalten, unser Tabu, dass wir das kommunizieren, dann gibt es ein neues Beziehungsmuster. Und dann haben wir auf eine Art einen neuen Partner, auch wenn das dann der gleiche Mensch bzw. derselbe Mensch ist. Aber zu sagen, da ist doof, ich gehe woanders hin, weil da ist besser, das klappt gar nicht. Das klappt nicht. Und letztlich wird das Leiden, was wir erleben, immer nur dadurch verursacht, dass wir den anderen als Gefahr einstufen. Das ist jetzt nochmal eine ganz, ganz subtile und wichtige Sache. Das Leiden in uns, wenn wir da ganz tief reinschauen, basiert nur auf der Vorstellung, dass Menschen in meiner Nähe gefährlich sind. Und das kann völlig unbewusst sein. Das können ganz subtile Dinge sein, wie zum Beispiel Machtausübung oder Vernachlässigung. Im Kern ist da eine Vorstellung, dass von dem anderen eine Gefahr ausgeht. Und ich meine jetzt nicht damit, dass man jetzt alle Menschen als friedlich einstufen soll und sich selbst hypnotisieren soll, sondern was ich meine ist, dass mit den Menschen, mit denen wir nahe verbunden sind, die wir mögen, die sind ja ungefährlich. Die haben wir ja längst als ungefährlich eingestuft auf einer sehr hohen oberflächlichen Ebene. Aber wenn wir in der Beziehung leiden, heißt es, dass da ganz tief drunter immer noch eine Vorstellung ist, dass was Gefährliches passiert, wenn wir uns annähern. Und wenn das an dieser Stelle gekappt ist oder bewusst geworden ist, dann hört das Leiden auf. Und es ist schwierig, daran zu kommen. Es ist nicht so einfach. Und dazu habe ich ja das Floating entwickelt, um das in einer strukturierten Form eben zu ermöglichen, daran zu kommen, an diese Ideen. Und ja, es zeigt sich immer wieder, wenn das identifiziert ist und kommuniziert wurde, dass sich dann was tiefgreifend löst. Noch ein weiterer Punkt ist, es ist ja so, dass das sogenannte Ego, das will sich gar nicht verbinden. Also wir haben es mit einem Teil zu tun in uns, der gerne verschmelzen möchte, und wir haben es eben mit einem Teil zu tun, der uns vor den alten Erfahrungen glaubt, immer noch schützen zu müssen. Und dieser Schutz besteht auch daraus, dass wir uns nicht über alle Ebenen auf jemanden einlassen, sondern zum Beispiel immer eine dritte Person ins Spiel bringen. beziehungsweise aussteigen. Es kann zum Beispiel sein, dass man bei Körperkontakt an jemand anders denkt. Ja? Und schon haben wir eine dritte Person wieder ins Spiel, im Spiel. Oder dass man gedanklich den Partner vielleicht kritisiert und an jemand anders denkt, der schöner, intelligenter, sonst was ist. Ja? Oder eben, dass man vielleicht physisch Sex hat und mit dem Partner sich intellektuell austauscht und dann aber Sehnsucht irgendwie hat zu jemand anderem. Also das sind alles Möglichkeiten, um aus bestimmten Ebenen auszusteigen. Und meistens, wir steigen normalerweise immer bei mindestens einer Ebene aus. Wenn wir das nicht machen, ist das Ego quasi erledigt. Und das ist das, was dann zu einer Vertiefung führt. Wenn ich also das merke, auf welcher Ebene ich vielleicht zu jemand anderem gehe, wenn ich damit aufhöre, dann intensiviert sich natürlich alles und dann kommt es zu einer totalen Begegnung. Ja, dann zum Abschluss noch ein paar Punkte, ein paar Orientierungskriterien, was jemand mitbringen sollte, damit eine Beziehung überhaupt eine Chance hat. Chance deswegen, weil wir hier auf der Erde natürlich alles andere als ideale Umstände haben. Wir werden also massivsten Hindernissen begegnen, kollektiven Hindernissen, ganz einfach physischen Hindernissen, was die Umgebung angeht, inneren Hindernissen aufgrund von unverarbeiteten Kindheitserlebnissen. Wir haben Kräfte hier auf der Erde, die gegen die Liebe, gegen das Leben agieren. Und damit ein Zusammensein eine Chance hat, braucht es eine Art Fundament, sonst wird das Ganze scheitern. Und dieses Fundament bedeutet, dass eine Basis vorhanden ist, die in der Lage ist, durch schwierige Umstände und Zustände gemeinsam durchzugehen. Und da steht an erster Linie, wie ich ja schon gesagt habe, dass es verstanden sein muss, dass es nicht um schöne Zustände oder schöne Umstände geht. Natürlich freuen wir uns alle, wenn wir die haben, aber wenn das Kriterium ist, warum wir uns auf jemanden einlassen, dann sind wir nicht in Beziehung, sondern das ist eine Art Manipulation oder ein Benutzen letztlich. Also das ist das zentrale Kriterium erstmal. Wenn ich mit jemandem eine Partnerschaft eingehe, muss klar sein, dass der andere an einer Beziehung interessiert ist und nicht an Ideen und Vorstellungen, wie etwas sein soll. Und Beziehung heißt Austausch, Austausch dessen, was da ist. Das heißt nicht, dass wir bestimmte Umstände oder Zustände anstreben. Also diese Unterscheidung, die ist fundamental und das ist die Basis von allem, weil wenn das Warum ist das so? Weil wenn das dann nicht passiert, wie sich derjenige das vorstellt, dann geht er woanders hin, ja, oder fällt in Defensivkreisläufe zurück. Das ist die Ausgangsbasis. Dann ist es wichtig, dass es eine gemeinsame spirituelle Ausrichtung gibt. Also nicht, dass beide den gleichen Guru haben oder sowas, sondern dass die prinzipielle Ausrichtung auf das Spirituelle da ist. Und nicht zum Beispiel auf teure Klamotten, nur als Beispiel. Also die Gesamtausrichtung muss auf Bewusstseinsentfaltung und Liebe da sein. Damit hängt zusammen, dass es ein gewisses Maß an meditativer Kapazität braucht, Zustände aushalten zu können. Wir brauchen ein gewisses Maß an Erwachsenenanteilen in uns, um beziehungsfähig zu sein. Wenn wir völlig wie eine Nussschale auf den Bewegungen der Kindheit herumschlittern, dann reicht das nicht für eine Partnerschaft, weil es wird in der Partnerschaft noch turbulenter in jedem Fall als mit uns alleine. Das heißt, es wird alles zum Vorschein kommen, früher oder später, und da braucht es eine gewisse Stabilität, sonst kann das nicht halten, weil eine stabile Beziehung bedeutet ja, dass ich durch letztlich das Inferno meiner Kindheit wieder durchgehe. Und dazu braucht es, wie gesagt, Erwachsenenanteile, genug Erwachsenenanteile dafür. Und wenn die nicht da sind, muss ich eben vorher Therapie machen und so viel Stabilität erzeugen. Dann ist es sinnvoll, wenn jemand bereits mehrere Beziehungen hatte und Erfahrung hat, natürlich. Das hängt damit zusammen, wenn ich mit jemandem eine Partnerschaft eingehe, der sozusagen direkt aus dem Elternhaus kommt, dann kann ich davon ausgehen, dass das nicht dauerhaft gut geht, weil derjenige hat vielleicht noch gar nicht sein Leben ausgekostet in der ganzen Freiheit, sondern hat nur Sicherheit gesucht und ist sozusagen diesem Übergang in die Selbstständigkeit einfach mal eben durch eine Beziehung entkommen oder versucht, dem zu entkommen. Das funktioniert nicht dauerhaft, langfristig natürlich nicht. Und es braucht eine Art Selbstständigkeit, es braucht ein sich bewegen können in der Welt. Wenn ich nur eine Insel suche, um der Welt zu entkommen, dann klappt das nicht. Warum klappt das nicht? Weil ich mich dann in einer Abhängigkeit bewege und nicht mir im Klaren bin, dass ich auch alleine existieren kann. Ich bin also von meinem Erleben völlig abhängig von dem Partner dann und kann dann meine Autonomie in der Beziehung gar nicht zum Ausdruck bringen, und das wird sich aber dann früher oder später irgendwo durch Seitenkanäle zeigen und das ganze Konstrukt gefährden. Dann ist es wichtig, dass jemand selbstständig ist. Ja, der Übergang vom Angestelltenverhältnis zur Selbstständigkeit ist ein Shift im Energiefluss. Und nicht nur irgendwas selbstständig, sondern es sollte ein Job sein, der dem Ganzen dient. Also der etwas Gutes erschafft und der zentrale Bedürfnisse der Menschen bedient, zum Beispiel Gesundheit, zum Beispiel Freude, Verbindung, Konfliktlösung, Natur, Ernährung. Ja, all das, darum geht's. Und wenn ich beruflich so tätig bin, dann ist das ein Beweis, dass ich ein bestimmtes Maß an Energiefluss und somit Freiheit erlangt habe. Und das ist ein Kriterium, was ich brauche, um mich in einer Beziehung bewegen zu können, langfristig. Zusammengefasst geht es darum, dass jemand genug Autonomie hat und genug Verbindungsfähigkeit. Sonst scheitert das Ganze, weil sich diese Bewegung, also wenn eins von den beiden ausgeblendet werden muss und zu wenig Raum hat, dann zeigt sich das immer durch die Hintertür und torpediert die Beziehung. Also zum Beispiel, wenn jemand, hatte ich ja eben schon erzählt, nicht genug Autonomie etabliert hat, dann zeigen sich diese Bedürfnisse nach Autonomie in der Partnerschaft auf eine destruktive Art und Weise. Ja, und genauso umgekehrt, wenn ich Bedürfnisse nach Verschmelzung immer ausblenden musste und sozusagen immer in die Autonomie gehe, dann zeigen sich die Bedürfnisse nach Verschmelzung eben auch durch die Hintertür und auch durch in einer destruktiven Form. Also ich brauche das beides. Und das beides entwickeln wir eben durch Leben, durch Berufsleben, durch Beziehung und Kontakt. Und dann ist auch möglich, etwas Dauerhaftes oder Langfristiges zu leben und zu etablieren und da auch durchzugehen. Und ich sage das nochmal, das habe ich schon an anderen Stellen gesagt, in Beziehung treten, wenn wir das so machen und nicht aussteigen, gehen wir durch den Tod, durch den Ego-Tod. Und dafür muss man bereit sein, sonst wird das Ganze scheitern auf die eine oder andere Art. Es gibt dann entweder Trennung oder Konflikte, ja, oder Betäubung. Wenn beide bereit sind, durch den Tod zu gehen und nicht in Defensivkreisläufe aussteigen, wie Angriff, Trennung, Erstarren, dann kommt es zu einer totalen Transformation.